Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon. Da sind wir schon. Dein auditives Disneyland. Bis es brennt. Friendly fire, friendly. Hold your back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. Hold your track, so clean up the dish. By the way, how much is the fish?
Ich wollte gerade sagen, also die ersten zwei Zeilen ließen schon darauf schließen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht Weltliteratur werden würde. Der große Philosoph H.P. Baxter. Er hat gesprochen. Wie schön.
Genau, ich wollte sagen, er ist ein Philosoph aus Ostfriesland.
Ja, genau. Sag mal, findest du nicht auch, dass für September die Blätter an den Bäumen schon reichlich braun sind? Ich gedacht, als ich gestern so in der Sonne saß, so im T-Shirt, dachte ich auch, ja. Ne? Eigentlich theoretisch könnte man die WM sehr, sehr gut in diesem Jahr bei uns spielen. So herrliche 14 Grad, ideales Fußballwetter. So 14 Grad, leichte Sonne. Könnte man sagen, Leute, kommt doch zu uns hier. Hier ist herrlich.
Also ich konnte das gerade nicht einordnen, ob du das jetzt ironisch meintest oder ob du das ernst meintest. Also
ein Blick auf den Kalender könnte helfen.
Okay, also du empfindest, dass das Wetter nicht angemessen ist für die Jahreszeit. Du findest es noch viel zu warm.
Das eint meine persönliche Meinung schließt sich der Meinung der Meteorologen an, die wenig überraschend sagen, dass es Mitte November mit 14 Grad vielleicht ein Hauch zu warm ist. Aber mir ist es ja total recht. Ich habe gestern noch mit jemandem, noch sehr nett mit dem Barista bei meinem favorisierten Kaffeeladen darüber unterhalten. Wir haben also klassisch über das Wetter gesprochen.
Sätze aus der Hölle. Ich habe gestern mit meinem Barista aus der Kaffeebar noch darüber über das Wetter gesprochen, dass es viel zu warm ist.
Ihr könnt es ja auch wie Markus Lanz sagen. Ich habe neulich noch mit dem Dalai Lama darüber geredet. Von daher finde ich, ist das noch die bescheidene Variante. Aber da haben wir halt eben auch gesagt, naja, also ich meine, das ist natürlich einerseits irgendwie jetzt auch nicht besonders beruhigend. Auf der anderen Seite, erfreu dich doch daran, solange wie es hält, denn den Schrecken, das Entsetzen über all das, was im Zweifel noch danach kommen wird, das kriegt man ja gratis. Also dann lieber, solange die Effekte des Klimawandels noch eher positive sind, sprich, dass es herrlich warm ist im November, nutze sie und genieße sie, weil so ein Ahrtal kommt ja auch von alleine. So, also zumindest alleine von alleine ist natürlich relativ, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich liebe den Herbst. Mir ist aufgefallen, dass die Blätter jetzt aber auch so gut wie alle ab sind von den Bäumen, dass die jetzt in so Häufchen auf dem Boden liegen, braun sind, und Arthur liebt das. Also. Er liebt einfach, also gefühlt will er jedes Blatt dreimal umdrehen, ja, und gucken, was da los ist. Mit dem könnte ich eigentlich den ganzen Tag draußen sein. Der liebt diese Blätter, und ich habe immer, wenn ich Herbst sehe, fühle, rieche, höre ich immer das Lied von den Pet Shop Boys von der Platte Behavior, It's Only the Wind. Kennst du das Lied?
Nee.
Wir haben schon mal drüber geredet, glaube ich, im Podcast. Das ist so ein wunderschönes Lied, und es ist für mich, Herbst ist It's Only the Wind von den Pet Shop Boys, und Laterne gehen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Das ist für mich Herbst und dieser goldene Herbst, diese goldene Sonne, die einen wirklich so richtig krass flasht, ne, mhm, kann man sagen. Das ist wunderschön und ja, ich merke auch, wie wir beide einfach älter werden. Ne? Wir sitzen hier in unseren Sesseln, ne, und wir reden über die goldene Sonne, über den Barista. du redest über den Barista. Aber ich muss mal kurz, ich werde ein bisschen wütend heute sein in dem Podcast. Also ich habe mich heute gefragt, als die Bohrmaschine um wirklich 7:30 gab mir eine Bohrmaschine, die wirklich wie an meinem Kopf war, wo ich dachte, wer hat entschieden, dass Handwerker morgens um 7.30 Uhr schon arbeiten müssen? Also wer hatte sich das überlegt, warum können die nicht einfach, hätte man nicht sagen können, hey, die Menschen, die normalen stehen um 8, 9
kommt
Uhr auf.
Um 12, so, wenn komm, ausgeschlafen
kommt auch
hab.
Um 10 oder um 11 und arbeitet bis 6 oder bis 7, also, so wie andere auch. Oh. Aber wer hat genau dasselbe mit Müllmännern? Mhm. Wer hat auch da gesagt, der Müll muss ganz früh am Tag abgeholt werden? Mhm. Und ihr müsst mit den Tonnen umgehen, als ob ihr besoffene Hooligans, also die Müllmänner hier in Berlin-Mitte sind, als ob sie betrunkene Hooligans sind, die randalieren wollen. Also man kann das ja auch alles mal leise machen, aber nein. Und wo du denkst, wer hat das entschieden?
Ja, aber klar, man könnte das natürlich leise machen, aber dann würden sich natürlich diese ganzen elaborierten Mitte-Arschlöcher, die sich, oder hier auch in Hamburg, die sich dann mit ihren Baristas über das Wetter unterhalten, die würden sich ja morgens ja gar nicht gestört fühlen. Also es ist ja in gewisser Hinsicht ja auch eine schöne akustische Auflehnung des Proletariats gegen die gentifizierende Masse, dass man halt dafür sorgt, dass halt wenigstens ordentlich scheppert. Wenn sie morgens ehrlicher Arbeit nachgehen, im Gegensatz zu diesen ganzen Pfeifen, die natürlich in ihren Altbauwohnungen sitzen und sich darüber aufregen, wie der Müllmann da so klappern kann. Natürlich sagt der, weißt du was, wenn ich das richtig laut gestalten kann, dann werde ich das wohl auch machen. Da oben zum Beispiel hat Arschloch mit seiner Balenciaga-Jacke, da weiß ich, der kriegt auf jeden Fall die Krise. Dann hier da vorne der Hayopai mit seinem Rollkragenpullover immer, der mal lang geht. Da mache ich aber jetzt nochmal, jetzt bohre ich nochmal richtig laut. Und hier da vorne Heinz, klopp mal nochmal so 3-4 Mal gegen das Abflussrohr. Das ist auch schön laut. Da weiß ich auf jeden Fall, dass der die Krise kriegt. Seitdem wir hier sind, ist er schon locker 8 Jahre älter geworden. Ich habe dem beim Verfall zugesehen. Du gehst jetzt mal schön mit der Flex da nochmal bei. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Glaub mir, das macht Sinn. So halt.
Verfall, da sagst du was. Ich habe gestern mit unserem gemeinsamen Freund Atze telefoniert.
Und er sagte, Überleitung.
Ja. nee, es war Thema.
Ja.
Es war einfach Thema. Und er sagte dann auch, ja, dass die Leute, also wenn sie 50 werden, da kommen die Männer gerade, spätestens die Midlife-Crisis, und dann kommt der Gedanke, oh, ich muss ja doch sterben.
Ja, ja. Das ist ja wie dieses schöne Gleichnis von Louis C.K., als wir gemeinsam seine Show gesehen haben in Hamburg. Der hat ja diese Laufbandsituation beschrieben. Also du hast so ein Laufband, das auf dem du quasi so quer stehst und das dann sich so links aus dem Bild heraus bewegt und irgendwo ganz, ganz am anderen Ende, irgendwo ganz weiter hinten, da ist so eine Art Klippe und da fliegen die dann so runter vom Laufband und das ist aber noch ganz weit weg und du denkst noch immer so, ja guck mal da hinten, oder? Zack, bup, noch einer weg und lachst dich dort tot und sagst, guck mal da hinten, bup, tschüss, und irgendwann merkst du plötzlich das Ende des Laufbandes und die Klippe rückt langsam näher und dann bupp, dann siehst du schon so 2, 3, sag mal, Gleichgesinnte, die auch schon darüber geflogen sind. Und dann merkst du plötzlich, ach du Scheiße, jetzt sind es ja wirklich nur noch ein paar Meter und es schiebt sich unnachgiebig nach vorn. Ja, und so will Atze sich vermutlich auch verstanden wissen. Und klar, also das merkst du ja auch daran, dass so etwas wie Siechtum natürlich auch näher rückt. Und das kommt ja immer in Abstufen über die Generationen. Also was Krankheit angeht, da erwischt es in erster Linie, wenn es um den eigenen Zirkel geht, naturgemäß erstmal die Großeltern. Dann werden plötzlich die Eltern, haben dann einfach auch grundsätzlich schon mal Krankheiten. Und du selber merkst natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es Themen gibt, die halt einfach immer mehr den Alltag bestimmen. Also Krebs ist natürlich so ein Klassiker, aber auch Herzprobleme, da hat plötzlich schon der Erste, hat dann irgendwie plötzlich eine Herz-OP und so. Und daran merkst du natürlich auch, dass das alles näher rückt. Also die berühmten, von deinem Freund Udo Jürgens ja auch beschriebenen Einschläge kommen näher. Und das merkst du natürlich daran. Mit 20 hast du in der Regel das Problem nicht. Wer mit 20 krank wird und verstirbt, der ist ein Freak. Mit 40, 50, da ist es dann schon, da geht es dann schon so langsam Richtung Regelfall.
Wobei gleichzeitig hat Udo Jürgens natürlich auch gesungen, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, ne? Und als ich denn ihn dann mal mit 66 Jahren in der ausverkauften Köln-Arena am Ende stehend,
ja,
Boogie-Woogie-mäßig dieses Lied spielen, ja, hörte, dann dachte ich mir auch, geil, oder? Das,
ja,
ist mal, das ist mal, also keine Realsatire, das ist real shit, ne?
Ja, in seinem Falle hat es ja auch in gewisser Hinsicht gestimmt, aber möglicherweise hat er den Song auch komponiert, um sich selbst ein bisschen Mut zu machen, ne? So die eigene Kabinenansprache, mit der man danach dann rausgeht und sagt, jawohl, jetzt zeigen wir es aber mal denen.
Ja.
Also,
die eigene Kabinenansprache ist wieder schön. Du bist eh ein Philosoph, wenn du
das war früher war das mal ein Kompliment. Dann kam das Buch von Precht und Wälzer und dann hat dieser Berufsbezeichnung ein bisschen gelitten.
Aber also mein wirklich Happening diese Woche war eine Situation auf dem Konzert. Ich war nochmal bei Pavement im Tempodrom in,
okay,
Berlin.
Ja.
Pass auf. Da war ich mit einem Freund und seiner Freundin und wir waren drin, war ausverkauft. Das Konzert fing an. Nach dem sechsten Lied, ich mag nicht rausgehen, weil ich will keine Lieder verpassen, aber dann, ja, kam eins, was ich nicht so gern mag, und dann bin ich ganz schnell zum Bierstand. Zwei Bier bestellt und ein Prosecco auf Eis. Und dann kam ich an eine Bar, da im Tempodrom, im leeren Foyer, wo vier so junge Leute standen, die da arbeiten.
Ja.
Und da war niemand, ne? Das war voll geil, ne? Ich bin hin und meinte, hier, meine Bestellung. Und die waren auch ganz nett. Und dann kam so ein Typ, ich würde sagen 50, 55, mit einem vollen Bier in der Hand, guckt die entgeistert an, die vier. Sag mal, habt ihr hier nur die eine Bar auf, oder was? Und dann diese vier jungen Leute gucken ihn an. Eine sagt dann so ganz, nee, unten ist auch noch eine. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr hier nur zwei Bars aufhabt. Also das kann ja wirklich. Und ich dachte mir, also wenn da jetzt eine Schlange gewesen wäre von 300,
ja,
Leuten,
ja,
ne, und er ein Bier hätte, er hatte ein volles Bier, er stand da. Und da dachte ich auch, der Deutsche kann echt nicht ins Bett gehen, ne,
ja,
bevor er jemanden zurechtgewiesen hat, bevor er was kontrolliert hat, bevor er eine neue Regel aufgestellt hat. Und dann hörte der nicht auf, ne, der keifte die dann an. Dann ist mir der Kragen geplatzt.
Natürlich.
Auch Sätze aus der Hölle. Ne? Wenn ich selber so sage, dann hasse ich mich dafür, dass ich gerade gesagt habe, dann ist mir aber der Kragen geplatzt. Ne? Und zwar habe ich dann gesagt, sag mal, was hältst du von der Idee, wenn du einfach reingehst aufs Konzert, das Konzert genießt, dein Bier trinkst und einfach die Schnauze hältst.
Ja, er guckt mich an. Guter Tipp eigentlich.
Er guckte mich an. Irgendwelche Geräusche gemacht, ist dann weggegangen. Und ich dachte, ey, das hat mir so viel wieder gezeigt über die Seele von so vielen Menschen hier im Land. Es war absurd. Und die vier standen da, die gucken mich an, ich guck die an. Wir haben einfach nur gelacht, ne? Das ist einfach, da dachte ich auch, ey, warum?
Ja.
Und manchmal, kennst du das auch, wenn Leute so sich so gehen lassen und plötzlich so irgendwie so eine Wutansprache oder und dann sagen die danach, sorry, das musste jetzt sein.
Ja, natürlich.
Ne? Und dann denke ich, nee.
Eigentlich musste das nicht sein.
Nee, eigentlich musste das nicht sein. Und geil sind auch, habe ich auch gerade überlegt, diese Postings ja schon seit Wochen, schon im August dann immer, ey, really? Ich war gerade im Supermarkt. Ey,
das ist
da Domino
Style.
Ey, wo ich auch denke, ey, ganz ehrlich, ess doch einfach deinen fucking Domino-Stein im August und halt dein Maul. Und dann geht's auch los im Januar, ne, mit den Lindhasen, ne?
Ja.
Ey, das kann ja wohl nicht sein. Ich war gerade im Supermarkt. Ey, ganz ehrlich. Was sind das für Gedanken, mit denen die Leute sich auseinander... Also jetzt ehrlich, es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt als ein Lindhase, der dich anstrahlt im Supermarkt, oder? Das ist mir doch egal, ob es im April, ob im Januar, ob im Dezember ist. Also wenn der Lindhase da ist, dann weißt du doch, die Welt ist in Ordnung.
Ja, ja, also der Mensch ist ja grundsätzlich sehr mitteilsam und das mit dem Lindhasen, mit dem Dominostein zunächst einmal, das zeugt ja davon, dass Menschen sich ja gesehen fühlen wollen. Und da es ganz vielen oft an klugen Gedanken mangelt und an interessanten Sätzen, da sucht man natürlich dann sein Heil in Banalitäten, aber auch sagen wir mal, in Richtigkeiten wie dem Lindhasen oder dem Dominostein, der natürlich sehr früh kommt, aber auch das ist ja jetzt, sagen wir mal, nichts wahnsinnig Neues mehr. Das hat man ja nun auch in den letzten zwei, ist ja jetzt keine Breaking News, dass man sagt, Breaking News, Dominosteine und Spekulatius ab August bereits im Supermarkt. So.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn du sprichst, ob man das Heil, ne? Mhm. Ob man da nicht auch sagen würde, wo man gerade dabei ist, ob man da nicht einfach sagt, wir sagen das Wort nicht mehr, man sagt das H-Wort.
Ach so, ja, das
könnte man auch.
Dauert maximal noch 4 Wochen, dann kommt das auch, ja.
Das wäre lustig, so politisch korrekte Nazis, die dann so einen Hitlergruß machen und rufen, Sieg H.
Aber du, wo wir gerade darüber sprechen, ne? Man kann ja mal kurz diese kleine Abbiegung nehmen. In der Logik anderer Debatten, die wir in den letzten Monaten und Jahren geführt haben, wann passiert es, dass es tatsächlich immer schwieriger wird, über Rassismus und auch Faschismus, also auch im historischen Kontext zu sprechen und Dinge wie Sieg Heil oder Heil Hitler zu schreiben, zu sagen, ohne dass es heißt, damit reproduzierst du faschistoide, faschistische, rassistische Stereotypen beziehungsweise die klassischen Claims, die von Skins und Faschos und so immer noch benutzt werden. Wann führen wir plötzlich diese Diskussion, dass du auch in Anbetracht des Umstandes, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, aufgrund einer großen Sensibilität, was das Thema angeht, plötzlich nicht mehr richtig in der Lage bist, die Dinge zu benennen, im historischen oder auch im aktuellen Kontext. Wann fangen wir an, diese Debatte zu führen? Wann kommt das? Wie lange gibst du uns noch?
Ich habe da jetzt nicht so eine Antwort drauf, aber ich denke gerade zum ersten Mal wirklich drüber nach. Ne? Also
ist ja aber in der Logik ist das ja kein abstruser Gedanke.
Nein. Und ich habe mich gerade gefragt, es gibt ja das Musical von Mel Brooks, The Producers. Mhm. Die Geschichte ist ja, ein Musical-Produzent und sein Accountant, sein Steuerberater haben die Idee, die wollen halt den größten Flop am Broadway landen. Ja. Ne? Und dann überlegen sie, was können sie machen? Dann sagen sie, ja, wir machen ein Hitler-Musical. Ne? Springtime for Hitler. Die Geschichte ist ja, die machen dann dieses Musical und das wird halt der größte Erfolg am Broadway. Und da gibt es aber diese Szene eben dann, wo Hitler dann auftaucht und dann gibt es so eine Solo-Nummer, wo er singt, Heil myself, heil to me.
Ja.
Und so. Und das ist klar, dann dürfte man das ganze Musical ja nicht mehr aufführen. Das fände ich schade.
Ja, total, absolut. Aber es ist ja.
Ich kann nur für mich sprechen. Also so, und die singen dann auch mal Heil Hitler und so musical-esque, ne? Das ist halt wahnsinnig komisch, ne?
Absolut, ja. Und von Mel Brooks natürlich auch einem Meister inszeniert und da an dieser Stelle vielleicht noch nicht ganz so wichtig, auch von einem jüdischen Meister, um das Ganze dann vielleicht auch nochmal so in den kulturellen Kontext.
Das
wusste ich ja überhaupt nicht. Ich musste gestern übrigens wieder am 9. November an deine kleine schöne Anekdote denken.
Soll ich sie erzählen?
Ja, bitte, erzähl mal. Ja. Ich wollte sie nämlich erst im Podcast zitieren und dann ist es mir aus Zeitgründen rausgefallen und ich dachte auch, es ist vielleicht schöner, wenn du es einfach erzählst.
Ja, es war vor... ich liebe es immer noch. Ich musste da lustigerweise gestern auch dran denken. Und zwar war das vor ungefähr 12 Jahren, rief mich Veranstalterin an vom Admiralspalast, sagte, Mensch, Olli, weißt ja, was bald ist, 9. November, du, da machen wir hier eine riesen Gala im Admiralspalast, Mauerfallrevue, das wird super, da musst du unbedingt vorbeikommen, wir brauchen dich. Sag ich, du, 9. November ist schlecht, da haben wir Reichspogrom, sagt sie, mach doch nicht, bringst du deine Leute mit, feiern wir alle zusammen, wa?
Scheiße, ey.
Also, ich kann es so gut erzählen, weil ich es so gut noch im Ohr habe.
In der Tat, und ich hätte es auch nicht gut nacherzählt, von daher bin ich sehr glücklich, dass ich es gelassen habe und das ist wirklich echt der absolute Gipfel. Toll, schön. Also das ist natürlich eine Situation, die ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wir können, glaube ich, ziemlich fest davon ausgehen, der Dialog würde heute noch genauso geführt werden.
Aber wo du gerade diese Zeit, ich kann mich da noch an eine Sache erinnern, weil ich hatte um die Zeit auch so eine große Lesung im Admiralspalast. Mhm. Und das war so meine erste große Show, ne? Admiralspalast.
Ja.
Und wow. Und da erinnere ich mich dran, dass ich am Abend vorher, da war im Quatsch Comedy Club so eine Late Show, das hieß Talentschmiede und die wurde moderiert, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, einfach um da ein bisschen Anonymität reinzubringen, von
Jetzt versuch mal kurz, Basson, den Namen zu anonymisieren.
Ja, mach ich. Ja. Also ich sag mal so viel, es ist eine Frau, ja, die hat das moderiert, auch Komikerin und sagen wir mal so, man könnte denken, nach ihrem Namen zu urteilen, dass sie vielleicht wäre. Ah, ja. Und die ist auch gerne in zu der Zeit aufgetreten. Ah, ja. Aber ich möchte wirklich keinen Namen nennen. Okay. Auf jeden Fall. Und dann bin ich da am Abend vorher aufgetreten, weil ich dachte, hey, es gab noch ein paar Tickets, ich tritt da noch auf, kann noch ein bisschen Werbung machen und überhaupt cooler Auftritt. Und ich kannte diese Komikerin nicht. Ja. Also ich wusste natürlich, wer sie ist, weil sie sehr berühmt ist oder war. Und dann bin ich da aufgetreten, die hat mich dann irgendwie auch gar nicht so richtig beachtet. Und dann saß ich nach der Show an der Bar da im Kreuz Comedy Club und dann setzte sie sich so zu mir hin und da war ein bisschen auch die Situation war, sagen wir so, dass sie schon ein bisschen so, sie sprach da mit mir, ah, du bist also der und der und so, aber ein bisschen von oben herab, ne? Und dann, was ist das denn morgen, fragte sie im Admiralspalast, da sagte ich, ja, das ist eine Lesung und aha. Naja, eigentlich gehe ich ja nie zu Kollegen, ich würde ja nie hingehen, aber weißt du was? Bei dir mache ich mal eine Ausnahme, sagte sie.
Okay.
Und dann habe ich den größten Fehler gemacht.
Ja.
Und dann habe ich ihr meine Telefonnummer gegeben. Und dann habe ich sie auf die Gästeliste gesetzt und dann gab es da wohl Probleme mit der Gästeliste irgendwie, weil die ihren richtigen Namen genannt hat und nicht ihren Künstlernamen und dann wurde ich schon mit SMSen bombardiert und zu dem Zeitpunkt war ich, das war kurz vor der Show, unten mit Thies Uhlmann, der Gast war in meiner Show, eine Currywurst essen und habe dann zurückgeschrieben, irgendwie ist die dann glaube ich reingekommen, aber es nervte mich auch schon ungemein ab alles. Und dann kam ich hoch und dann stand da war ein Security vor der Garderobe und der hatte fast schon Panikschweiß und er guckte mich an, ja, hier ist gerade was, muss ich entschuldigen, hier ist hier gerade jemand in meine Garderobe eingedrungen.
Ah, ja.
So wie, hier ist gerade jemand in meine Garderobe eingedrungen.
Klingt auch sehr gut.
Und dann wie ein, ja, die Person wollte ein Geschenk für mich abstellen und ich meine, das sind genau die Geschichten, die man kennt, wo irgendwas explodiert und ich dachte, und dann hatte ich aber eine Ahnung, wer das war und ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Dann gehe ich mit Thies in die Garderobe und dann steht da wirklich ein riesiges Glas mit 100 Glückskeksen drin. Ne?
Ach, das ist doch nett.
Ja, eigentlich ganz nett. Wahrscheinlich dachte die Person für ein Date, wenn ich die esse, einmal bringt das Glück und wenn ich die und dann habe ich halt die Show gespielt und meine Eltern waren auch da an dem Abend. Oh, also war so ein ganz besonderer Abend. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon, weiß ich nicht, 78 oder 80. Klar, dann nach der Show waren meine Eltern da und dann stand sie da ganz erwartungsvoll auch so abwartend an der Bar, da bin ich auch kurz hingegangen, habe gesagt, ey, cool, dass du da bist und ich muss jetzt aber, also ich möchte jetzt Zeit mit meinen Eltern verbringen. Ne? Und da war, merkte ich auch, da kam so ein leichter Zorn kam dann schon durch, Unverständnis. Und dann werde ich das nie vergessen, dann waren wir am nächsten Tag Mittagessen im Blockhaus, also meine Mutter, mein Vater und ich, irgendjemand war vielleicht noch dabei, ich hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt eine Freundin oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und dann, und ich übertreibe jetzt nicht, ne? In einer Stunde klingelte mein Telefon dann zwischen 10 und 15 Mal, ne? Und dann rief die immer wieder an, ne? Und meine Mutter wurde irgendwann aggro und sagte, kannst du jetzt bitte mal das Telefon ausmachen? Ja. Was ist, wer ruft denn hier an? Und da muss ich sagen, also da hat sie mir auch aus der Seele gesprochen, weil ich dachte, ja, das geht ja gar nicht, auf jeden Fall. Dann war das diese Komikerin und dann, damit meine Mutter aufhörte, sagte ich, Mama, das ist Punkt.
Ja.
Und sie guckte mich auch entsetzt an und dann sagte sie, wenn die jetzt gleich nochmal anruft, dann würde sie den Hörer abnehmen und ihr erklären, dass sie nicht mehr anrufen will, soll.
Das würde ich nur wirklich nicht riskieren.
Sie hat dann glücklicherweise nicht mehr angerufen, aber das war eine sehr, sehr, und es war dann, das ging dann auch noch weiter, es war, also ich kann es noch kurz weitererzählen, es ging dann wirklich weiter, wie diese Anrufe die ganze Zeit und ich fand die einfach freundlich, aber ich hatte kein romantisches Interesse, ich bin ja einfach in der Show aufgetreten, so wie man höflich ist, aber es war wirklich, es war Belästigung, es war wirklich Belästigung und interessant war, die Person hatte zu der Zeit auch eine Show auf RTL, wo junge Comedians aufgetreten sind Und da war ich eingeladen. Also das war schon vorher klar, ne? Da hatte ich schon einen Vertrag zu Hause von der Produktionsfirma.
Okay.
Ja, dann war das so, das war kurz danach, war diese Aufzeichnung, so ein paar Wochen später. Und plötzlich rief meine Agentin an, ja, die haben sich umentschieden. Also du trittst da nicht mehr auf. So, alles klar, weiß ich Bescheid.
Ja, das.
So, ihr könnt jetzt eine New York-Reise gewinnen, wenn ihr uns schreibt, wer ihr glaubt, dass die. Nein.
Nicht also,
wieder eine New York-Reise.
Ja, ihr habt oh, bitte bloß nicht wie damals, ja. Ja, da habt ihr euch offensichtlich wirklich an einem unglücklichen Punkt eures Lebens getroffen. Also die Person, von der wir sprechen, mit der hatte ich damals ja auch mal beruflich zu tun und so.
Warte mal, du weißt doch gar nicht, wer es ist. Ich hab's doch.
Das ist gut anonymisiert. Und mittlerweile mag ich die eigentlich ganz gern. Also ich finde, aber wir begegnen uns jetzt natürlich auch zu einer, sag mal, in einer anderen Lebensphase. Und da wirkt sie auch wesentlich entspannter und viel mehr bei sich. Das gibt es ja auch. Also das ist mir nun schon ein paar Mal begegnet, dass Menschen, die ich früher nicht mochte, dass sie mittlerweile wirklich angenehm sind. Das hat auch damit zu tun, dass sich in deren Leben etwas ganz Entscheidendes verändert hat. Manchmal sind es vermeintliche Banalitäten, wie zum Beispiel, dass sie ihre Akne losgeworden sind, unter der sie jahrelang gelitten haben. Und mit dem Ende dieser extremen Belastung, denn Akne ist ja natürlich für Menschen eine große Belastung, trauen sich ja manchmal kaum aus dem Haus zu gehen deshalb, hat sich ihr gesamtes Sein verändert. Und sie sind plötzlich sehr angenehme, nette, vor allen Dingen auch im besten Sinne milde Menschen, also auch in der Beurteilung anderer. Also das kann ja durchaus passieren, dass man sich in einer anderen Lebensphase begegnet und plötzlich sagt, ach guck mal, kann ja auch sehr, sehr nett sein.
Find ich gut, dass du es gerade sagst, weil da sind immer Phasen im Leben, wo man jemanden begegnet und man möchte sich selber ja auch weiterentwickeln, ändern. Und so sollte man es natürlich anderen Menschen auch zugestehen. Und ich habe die Person auch mal getroffen, haben uns gegrüßt, hallo, alles klar. Und da war auch der Vibe war auch ein anderer. Und ich fühle das total, was du gerade sagst. Zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass die Person von heute auf morgen ein Star wurde. Ne? Und alle nach ihrer Pfeife getanzt sind. Und ich war ja Zurückweisung oder Nein, kannte so eine Person nicht. Und ich war da einfach, das war einfach too much. Mhm. Und vielleicht, aber es war halt wie ein Film, ne? Das hättest du als Filmszene alles auf jeden Fall.
Da können wir mal ganz kurz drüber sprechen, weil es auch so ein interessantes Thema ist. Also es gibt ja mehrere Formen der Starwerdung, die problematisch sind. Um mal bei dem Beispiel zu bleiben, davon gibt es ja auch zwei, drei andere, weil du sagtest, sie kannte Zurückweisung nicht. Also in diesem Show-Kontext stimmt es, aber im Lebenskontext nicht ganz, denn diese Person, um sie mal nur als exemplarisch zu nehmen, ist, sagen wir mal, ungefähr die ersten 25 Jahre ihres Lebens nur zurückgewiesen worden und war halt für alle wirklich der allerletzte Dreck, oft dann auch noch prekär und wurde nur zurückgewiesen. Und dann bekommt diese Person plötzlich diese eine Chance aufgrund von, sagen wir mal, auch durch Talent, schafft sie es dann nach oben und dann gerät sie in diese Medien, in diese Fernsehmühle und da ist exakt der Punkt, dass sie dann natürlich so hofiert wird, weil sie halt auch einträglich ist, Quoten, Geld, alles, dass es dann diese Form der Zurückweisung nicht mehr gibt. Und dann wird natürlich dieses bis dato vergleichsweise leere Ego so unnatürlich aufgefüllt, dass es dann wirklich so ein, dann kriegt es plötzlich ganz schnell so eine Art Schreckensherrschaftsgeschmack. Und diese Karrieren, die haben dann in dieser Phase, in der sie dann so sehr schnell, sehr erfolgreich sind, immer so etwas Revanchistisches, immer dieses euch zeige ich's. Und da werden dann viele Menschen plötzlich zu so einer Art Projektionsfläche, während die sich so an der Spitze bewegen. Also das heißt, sie treffen auf Leute, die sie an eine Zeit erinnern, in der sie halt für andere der letzte Dreck waren. Und dann werden diese Leute dann halt eben auch entsprechend völlig unverhältnismäßig angeschissen, niedergemacht, rund gemacht. Oder wenn sie, wie in deinem Falle, auf die dann mittlerweile, wenn das nicht normale passiert, dass nämlich diese Person sagt, oh, ich finde dich wahnsinnig interessant, Klammer auf, weil du bist ja diese berühmte Person XY, Klammer zu. Wenn das dann mit das ist noch nicht mal Ablehnung, aber mit nicht ausreichendem Interesse erwidert wird, dann bekommt es dieses, jetzt vernichte ich dich, weil ich es kann, Flair. Und das ist schon interessant, was das dann aus den Leuten macht. Und ein Satz, den ich immer schon total falsch fand im Zusammenhang mit solchen Karrieren, das war, wenn die dann so komplett irgendwie abdrehen, ist der Satz, der oder die hat wohl vergessen, wo sie herkommt. Und du sagst, nee. Die hat natürlich genau das nicht, die hat nie vergessen, wo sie herkommt, und gerade weil das so tief sitzt, verhält diese Person sich ja auf diese Art und Weise, um etwas überzukompensieren, und deshalb verrutscht es dann manchmal so dramatisch. Da gibt es ja, wie gesagt, auch andere Beispiele für Komiker oder Stars, die aus, wie man so schön sagt, einfachen Verhältnissen kommen, die sie offensichtlich als so belastend empfunden haben, dass in dem Moment, wo sie zum Star werden, halt mit einer unglaublichen Wucht dieses Star sein Leben, weil es immer auch ein euch zeige ich's, und zwar auf eine ungesunde Art und Weise, in sich birgt.
Gab es in deinem Leben Momente, wo du Zurückweisung bekommen hast und wo du die überhaupt nicht ertragen konntest, diese Zurückweisung?
Also wenn wir jetzt mal über den ganz normalen Liebeskummer reden, dann auf jeden Fall ja, denn Liebeskummer ist ja nun auch unerträgliche Zurückweisung, und die habe ich natürlich auch gehabt, also speziell in Teenagerjahren, in denen das Ganze ja noch mal schlimmer wirkt, glaube ich zumindest, weil da also die Hormone da irgendwie noch weiter freidrehen. Ansonsten so in den folgenden Jahren Zurückweisung in dem Maße, dass ich das als schwer erträglich empfunden habe, kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Das geschieht ja dann im Zweifel eher vielleicht noch im beruflichen Kontext, dass irgendetwas nicht fortgesetzt wird oder irgendetwas nicht umgesetzt wird oder so. Das ist natürlich auch eine Form der Zurückweisung. Es kann auch eine Art der narzisstischen Kränkung sein, die aber nie so gravierend ist, dass man das mit sich rumschleppt und sagen würde, so jetzt, das ist für mich schwer erträglich, aber da kannst du möglicherweise noch was anfügen, und weiß ich nicht, also hat sich das gebessert oder ist es schlimmer geworden?
Was denn?
Ja, dass die Zurückweisungen an sich als Faktum und die Art und Weise, damit umzugehen.
Du meinst meine Zurückweisung?
Ja, in deinem Falle jetzt bei dir, ja.
Geil, dass du das einfach mal so als Basis...
Nö, ich frage ja nur.
Ach so, ja, geil. Das ist auch, so möchte meine Frage gestellt werden. Ich stelle nur Fragen. Zurückweisung, ja klar, da habe ich jetzt keinen Bock, also es gibt eine Zurückweisung natürlich, aber das hatten wir ja schon mal, das ist natürlich familiär,
ja,
ne? Liebe gab es natürlich auch bei mir, und dadurch, dass es natürlich diese Zurückweisung da bei mir auch in der Kindheit immer wieder gab, was so eine tiefe Liebe anging, war es natürlich so, dass wenn es mal so eine Zurückweisung gab, die eigentlich sehr klein war, ne, also so wirklich nicht, eigentlich nicht redenswert, ja, normalerweise für jemanden, erschien die mir natürlich als Kind sehr groß, ja, ne, also so, dass das für mich dann, und dann gab's gleich diese Vermischung, ne, und Paranoia ist jetzt ja das falsche Wort, weil es ja trotzdem etwas, es gab ja dann vielleicht eine nicht erwähnenswerte Zurückweisung, aber die erschien mir natürlich klar so groß, ja, weil ich diese Zurückweisung ja teilweise kannte, und klar, also ich kenne das grundsätzlich, und natürlich ist es so, was für mich aber okay ist, als Stand-Up-Comedian ist es so, dass natürlich die Art, wie ich Stand-Up mache, auch immer sehr kontrovers war, sagen wir mal so, der Humor, die Themen, und gerade wenn, wir haben ja vorhin so ein bisschen über Deutschland und so Sachen gesprochen, dann ist das natürlich so, dass das angeeckt ist überall, ja, aber das hat mich auch nicht gewundert, also da war ich schon im Bewusstsein darüber, dass ich diesen kontroversen Humor habe und dass das vielen Leuten nicht gefällt. Das macht es manchmal nicht einfacher, ne? Also ich glaube, in New York könnte man da dann weitaus leichter durchmarschieren mit so einer Art, aber natürlich ist es dann ja auch wieder so, dass die Leute in Deutschland ja oft auch nicht checken, dass es Witze sind, ne? Auch wenn Groß-Comedy drüber steht, dass sie dann natürlich auch sagen, ah, was für ein Arschloch, ne? Der ist ja, ne? Und gleich du so einen Stempel natürlich drauf hast. Und klar, es, also ich würde lügen, es gab da manchmal Talkshows oder immer noch, wo ich einfach nicht eingeladen werde. Und ja, aber das nimmt man dann auch irgendwie so hin, ne? Weil man ja auch weiß, was man tut, wie das wo ankommt und indem man sich auch erinnert, in welchem Land man ist, ne? Und ich glaube und ich habe eben das Gefühl auch, um das vielleicht abzuschließen auch, dass eben diese Talkshow-Redakteure oft auch eben festgefahren sind. Sie haben ein Bild von dir und sie sehen das, was wir gerade bei dieser Komikerin beschrieben haben und im Allgemeinen, dass Menschen sich vielleicht auch verändern oder auch noch andere Seiten haben. So weit können die gar nicht gehen. Es ist oft so ein Pavlovscher Reflex. Oh, da war das und das, sofort Rollo runter ne? Und fertig. Muss ich mich jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen. So. Und nochmal zu dieser Person auch, dass ich der meine Nummer gegeben hatte. Ich fand die erstmal ganz sympathisch. Ich fand die auch ganz cool eigentlich, ne? So von ihrer Art und so. Aber das brach dann durch und das war dann einfach so ein bisschen irritierend. Apropos irritierend, hast du, natürlich hast du das mitbekommen, der Scheich, ich glaube, das ist der, ich weiß nicht, ob es ein Scheich ist, der WM-Beauftragte.
Ach so, Khalid Salman, einer aus dem WM-Organisationskomitee.
Ja, er hat ja ungefähr, korrigier mich, die Aussage gemacht, dass in dieser ZDF-Dokumentation von diesen zwei Journalisten, Journalistinnen, hat er diese Aussage gemacht, dass Homosexualität so eine Art geistige Verirrung ist.
Genau,
ne?
Es ist ein damage in the mind.
Ja, da dachte ich auch in dem Moment, Moment. Ich guck mir das an, mach auf Pause.
Ja.
Da sehe ich einen Typen in einem weißen Kleid, der sich ein Geschirrspülhandtuch um den Kopf gewickelt hat, seine Augenbrauen gezupft hat, dann wahrscheinlich danach noch in eine Shisha-Bar fährt und am 20 Zentimeter Pimmel lutscht. Und der will dann sagen, dass das eine geistige Verirrung ist. Da musste ich sehr lachen.
Ich musste sehr lachen, weil er schon angefangen hat. Ich bin kein besonders strenger Muslim, wo man sagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann bist du also jetzt noch einer von den Entspannten in deinem Zirkel. Du bist quasi der Liberale. Und der nächste Satz kam dann schon, Schwulsein ist Haram. Ich finde es bemerkenswert in dem Zusammenhang, also erstmal Kompliment, weil die Doku ist ja A, sehr gut und B, hat ja dann echt nochmal eine Menge ausgelöst. Ich fand es natürlich trotzdem ein bisschen, also ich sag's mal einigermaßen neutral, ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass dann plötzlich das dazu führte, dass dann mehrere Menschen dann auch gesagt haben, wir müssen jetzt die WM boykottieren, nach diesen Aussagen, wo du sagst, also ihr habt aber schon mitbekommen, dass das Staatsform ist in Katar. Das ist ja Gesetz. Also der Mann hat ja letzten Endes nichts anderes gemacht, als Bürger den Gesetzestext wiederzugeben. Es ist halt einfach, Homosexualität ist eine strafbare Handlung dort. Also deswegen darf man ja jetzt nun wirklich nicht so tun, als sei das jetzt so wahnsinnig überraschend. Das Überraschende daran ist, dass du mal jemanden hast, der es in eine Kamera sagt. Weil sonst ist es immer sehr, nüchtern, es ist auch sehr abstrakt, dieser Gesetzestext.
Es schwirrt so im Raum rum, aber es wird nie so richtig ausgesprochen.
Genau, exakt. Und dann hast du mal jemanden, der es dann mal wirklich komplett ausspricht und das löst dann etwas aus. Das muss man an dieser Stelle dann vielleicht auch mal oder anders, daran siehst du natürlich auch, wie wichtig es ist, auch in anderen historischen Kontexten, dass du eben nicht nur Zahlen und Fakten hast, sondern halt eben auch Bilder, Tondokumente, Bewegtbilder, im Zweifel auch Kunst, die die Realität abbildet, um Geschichte oder halt eben auch die Entwicklung eines Staates fassbarer zu machen, was ja im Zusammenhang mit dem 9. November natürlich besonders wichtig ist, denn ich habe die Tage nochmal in einer Doku gesehen, was los war in Deutschland zuvorderst, als die Serie Holocaust in Deutschland lief. Selbstverständlich hat sich der Bayerische Rundfunk...
Das war nur eine Serie, das ist gar nicht wirklich passiert.
Genau. Der Bayerische Rundfunk hat sie natürlich wie üblich ausgeklinkt, ist ja klar. Und damals...
Was heißt das nur kurz, um es zu verstehen,
naja, ausgeklinkt? Es ist ja ein Senderverbund, die ARD. Da wurde es ausgestrahlt und immer wenn es um Homosexualität ging oder so etwas wie Nationalsozialismus, wir reden hier von 1979, späte 70er, frühe 80er, da war der Bayerische Rundfunk dann ganz schnell auch raus und hat gesagt, das sendet ihr mal schön, da haben wir nichts mehr zu tun. Und so war es in dem Falle auch. Und dann hat man die Reaktion von Schülerinnen und Schülern gesehen, die die Serie gesehen haben, die vier Teile. Und die waren auf eine Art und Weise angefasst, die wirklich bemerkenswert war. Und die Schüler und Schülerinnen, die hat man dann auch interviewt danach. Und die waren wirklich unglaublich bewegt von dem, was sie da gesehen haben. Und der Schüler sagte auch so etwas, das hat mir das erste Mal das, die ganze Wucht dessen näher gebracht, was damals los gewesen ist. Und das will sagen, dass so Bild- und Tondokumente einfach eine Kraft entfalten können. Das kannst du auf der reinen Textebene selten schaffen. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass es dieses Material gibt und dass es Aufzeichnungen gibt über alles, um das alles fassbarer zu machen, weil du brauchst Emotionen, um gegen etwas oder auch für etwas zu sein. Das sehen wir ja im Zusammenhang mit dem Iran auch beispielsweise. Also ohne das, was wir an Videos sehen bei Instagram, bei Twitter, im Fernsehen, was dann auch wiederum eine emotionale Rückkopplung befördert, dass man sich selber emotionalisiert, dass man emotionalisiert wird, dass man auf die Straße geht, dass man sagt, das kann ja wohl nicht sein, dass man dadurch Druck auf die Regierung ausübt. Das würde es ohne das Bewegtbild natürlich nicht geben. Würdest du es einfach in der Zeitung lesen oder von mir aus auch auf deinem iPad, so und so viele Leute auf der Straße, würdest du sagen, ja gut, hoffentlich klappt's, nächstes Thema. Aber der Link, die Fassbarkeit, das kriegst du erst über Bewegtbild, wenn du schon nicht selber anwesend bist.
Absolut. Was würdest du denn sagen, wie würde man sich denn so, wir jetzt als Deutsche oder in Deutschland, was wäre denn deiner Meinung nach eine richtige Handlung, wie man darauf reagieren würde als deutsche Nationalmannschaft?
Du meinst jetzt, ich war jetzt gedanklich gerade im Iran. Also ich würde den Druck nicht auf die Sportlerinnen und Sportler, also generell jetzt, aber in dem Fall nicht auf die Fußballer ausüben. Die sind wirklich, die sind das kleinste Rad in diesem Getriebe. Die sind Sportler, die sollen auch Sport machen. Also denen würde ich den Druck nicht aufhalten. Jeder, der sich politisch äußert, ist willkommen, so wie Leon Goretzka oder so. Es gibt auch Fußballer, die haben ein politisches Gewissen, die haben auch ein politisches Interesse und ein gesellschaftliches. Die sind auch total willens, sich zu äußern. Ich würde auf die nicht den Druck ausüben, denn letzten Endes müssen die auch nur das ausbaden, was auf höchster Ebene vor Jahren versaut worden ist. Das,
tja. Aber ich weiß es auch nicht, aber ich habe schon gedacht, ich meine, klar, man hat auch in Russland gespielt, aber
genau, zum Beispiel,
dass man, es geht ja um Menschenrechte und um wirklich krasse Sachen.
Ja, ne? Absolut.
Wir reden hier von Todesstrafen auch. Ne?
Ja, alles. Also genau, entweder Todesstrafen oder Todesfälle.
Und ich würde sagen, so aus dem Bauch raus, man sollte da nicht hinfahren.
Ja, aus dem Bauch raus ist das sicherlich auch nicht das.
Dann machst du alles richtig, weil ich finde, das andere ist immer so einerseits, andererseits, nee. Man muss auch manchmal einfach sagen, ey, wollt ihr uns verarschen oder was? Natürlich kommen wir nicht. Und vielleicht gibt's ja auch, denk mal drüber nach, ich nehme mich auch wieder zurück, dieses Denk mal drüber nach. Oder auch, was wir vorhin gesagt haben, da musste ich sehr lachen, ne? Das sind wirklich Floskeln aus der Hölle. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Fußballspieler, der vielleicht homosexuell ist.
Da kannst du ziemlich fest von ausgehen. Und
dann müsste der ja nach dem Gesetz her schon, wenn die Nationalhymne singen, dann abtransportiert werden ins Gefängnis.
Ja, ob bei der Hymne weiß ich es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall, es wird interessant sein zu beobachten, denn Homosexualität beziehungsweise das öffentliche Ausleben von Homosexualität, jede Geste ist ja eine strafbare Handlung. Also das würde mich schon interessieren, wie man das dann halt eben auch im in Anführungsstrichen rechtlichen Kontext lösen will. Denn also wenn du dir das vorstellst, also jetzt eine sehr fiktive Situation, aber da wird ein Tor geschossen und zwei Spieler umarmen und küssen sich, vielleicht auch um ein Statement zu setzen, das ist heutzutage ja mal ganz wichtig, das Statement, dann wäre es ja eine strafbare Handlung, dann wären sie ja nach dem heimischen Recht zu verurteilen, entweder mit Stockhieben, Gefängnis, was weiß ich. Also das wird natürlich nicht passieren, weil das so diplomatische und PR-Probleme mit sich brächte, das will Katar sich nicht ans Bein binden, aber das würde dann ja dazu führen. Ich habe keine Ahnung, nicht hinfahren wäre grundsätzlich das Richtige. Punkt. So kann man sagen. Aber das ist natürlich im sportpolitischen Kontext mittlerweile nicht mehr möglich. Das will auch niemand. Sie ziehen es natürlich alle durch. Und der Gedanke dahinter ist natürlich auch immer, und zwar egal, ob jetzt ein Spieler oder eine ganze Mannschaft, ein Verband, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Und da endet das in der Regel dann ja schon.
Ja, aber das, genau, und das finde ich ist immer so ein so ein richtig wackes Argument. Was würden denn Meister Eder und Pumuckl zu der Situation sagen? Nee, das habe ich mich gerade wirklich gefragt. Was würde mal?
Ja, okay, Pumuckl, ja, wo bin ich denn jetzt? Hier aufgewacht.
Ja, Meister Eder, ich hab dich betäubt und ich hab dich nach Katar geschafft und du bist jetzt hier im Hotelzimmer.
Ja, und was ist jetzt der junge Mann daneben?
Das ist ein Stecher, den hab ich neben dich gelegt und in 2 Sekunden klopft die Polizei.
Ja, Gepumucke, du bist ein rechter Lauser. Da hast du mich wieder ganz ordentlich in Schwierigkeiten gebracht. In Schwulitäten sozusagen. Da wollen wir mal schauen, wie ich da wieder rauskomme.
Aber wir müssen noch zum Ende vom Podcast.
Wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, weil ich habe jetzt gleich Konferenz mit dem Kölner Treff.
Ja, ich wollte dir gerade ersparen, dass du hier wieder das sagen musst.
Ja.
Ich wollte ja gerade zum Ende kommen. Dann hättest du dir jetzt das ersparen müssen, dass die Leute immer denken, du willst immer weg.
Ja.
Aber es ist auch schon so ein Running Gag mittlerweile. Ne?
Running Gag in dem Zusammenhang natürlich schön doppeldeutig.
Ja. Aber ist auch ein gutes Thema. Dann kannst du ja gleich mal vorschlagen, dass ich vorbeikomme.
Mhm. Also habe ich ja schon.
Ja. Pass auf, Toffifee, die weißen Toffifee. Hast du schon einen probiert?
Nein.
Okay, die sind ja auch überall ausverkauft, werden auch nicht mehr nachproduziert, aber um es kurz zu machen, ich habe das probiert und beim normalen Toffifee ist ja, da hast du ja die Haselnuss und darum ist dieser Karamell Nougat und oben hast du dieses Schokoscheibchen, was man gerne erstmal mit seinen Hasenzähnen vorne
so abknibbelt. Ich kenne das
und,
Gefühl.
Und du kannst aber genau diese einzelnen Zutaten, du schmeckst sie ja. Ne? Mhm. Bei dem weißen Toffifee, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, aber die Wahrheit ist, der weiße Schokoladengeschmack ist so dominierend, dass du alles andere nicht mehr schmeckst. Also es schmeckt halt gut wie nach weißer Schokolade, wie wenn du ein weißes Ferrero-Küsschen isst, aber du schmeckst den Rest nicht richtig. Deswegen, es ist jetzt nicht so.
So ein bisschen wie die Gästebesetzung im Robinson-Club. Weiß dominiert auf unschöne Art und Weise.
Ja, besser hätte ich das jetzt nicht sagen können. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen, oder? Ging heute schnell, ne?
Ja, geht's ja dankenswerterweise ja eigentlich immer. Nur weil ich so schnell weg muss, das heißt ja nicht, dass es mir keine Freude macht. Ich unterhalte mich ja wahnsinnig gerne mit dir. Ich muss nur, ne? Hilft ja nichts. Muss ja immer irgendwo, kennst das ja. Ach, was soll ich dir sagen?
Ja, das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire. Dein Name ist Micky Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Vielen Dank immer wieder fürs Anklicken, fürs Einschalten und wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende oder einen guten Start in die Woche oder was auch immer. Wir wünschen euch all das Glück der Welt.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.